Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Koalition und Opposition haben sich im Bundestag einen Schlagabtausch zum Thema Steuerhinterziehung geliefert. Anlass war die Affäre um den Präsidenten von Bayern München, Hoeneß, der sich selbst angezeigt hatte. SPD und Grüne warfen der Regierung ein zu lasches Vorgehen gegen Steuerbetrüger vor. Union und FDP sprachen von einer Schmutzkampagne.
4:0 gegen Barcelona. Nach dem Sieg des FC Bayern gestern Abend ist die Steueraffäre des Vereinspräsidenten Uli Hoeneß für die meisten Fans kaum noch der Rede wert. Dafür findet in Berlin eine hitzige Debatte um die Frage statt, wem die Affäre Hoeneß politisch schaden könnte.
Herr Hoeneß ist weder CSU-Mitglied, noch hat er der CSU etwas gespendet.
Dass Hoeneß der Union zumindest nahesteht, ist eine Steilvorlage für die Opposition. Sie sieht sich bestätigt in der Ablehnung des deutsch-schweizerischen Steuerabkommens. Denn nur deshalb hätten sich so wie Hoeneß noch viel mehr Steuersünder selbst angezeigt.
Das ist ein Einzelfall von 3.356 Einzelfällen, die sich allein in diesem Jahr aufgrund des Scheiterns dieses Steuerabkommens selbst angezeigt haben, meine Damen und Herren.
Der Bundesfinanzminister hingegen ist immer noch enttäuscht, dass der rot-grün dominierte Bundesrat im Dezember das Abkommen stoppte. Dieses hätte viele Milliarden Euro eingebracht.
Wäre das Abkommen mit der Schweiz in Kraft, würden Kapitaleinkünfte von in Deutschland Steuerpflichtigen bei Schweizer Banken genauso behandelt werden, wie wenn sie bei deutschen Banken angelegt sind.
Die Linkspartei will Straffreiheit nach einer Selbstanzeige auch für kleine Steuersünder abschaffen. Das wollen auch einige SPD-Politiker, jedoch nicht der SPD-Kanzlerkandidat.
Ich möchte nicht, dass auf Dauer Bagatellfälle kriminalisiert werden. Die müssen rein Tisch machen können.
Wenige Monate vor der Bundestagswahl kommt die Debatte um Steuergerechtigkeit für Schwarz-Gelb zur Unzeit. Jedes Mal, wenn die Affäre Hoeneß für Schlagzeilen sorgt, wird die Opposition der Regierung vorwerfen, dass sie Steuersünder laufen lasse.
Das Bundesverfassungsgericht hat Teile der umstrittenen Antiterror-Datei beanstandet. Grundsätzlich aber billigten die Karlsruher Richter das Gesetzeswerk. Die Politik muss jetzt nachbessern. In der Datei speichern die Sicherheitsbehörden Informationen über mutmaßliche Terroristen und mögliche Kontaktpersonen. Die Kläger hatten argumentiert, dass dabei auch unbescholtene Bürger erfasst werden könnten.
Für Robert und Maximilian Surmann war die Antiterror-Datei viel zu weit gefasst. Die beiden gingen bis nach Karlsruhe. Die Datei zeigt an, bei welcher Sicherheitsbehörde Informationen zu Terrorverdächtigen vorliegen. Beteiligt sind die Polizeibehörden, zum Beispiel das Bundeskriminalamt, und die Nachrichtendienste, zum Beispiel der Verfassungsschutz. Die Datei soll den Informationsaustausch zwischen Behörden erleichtern. Grundsätzlich ist das zulässig. Abwehr von Terrorismus sei ein hohes Gut, so die Richter. Aber sie fordern eine ganze Reihe von Korrekturen. Eine regelmäßige Kontrolle durch die Datenschutzbeauftragten, Schutz für besonders sensible Daten, zum Beispiel aus Wohnungsüberwachungen, sie dürfen nicht offen einsehbar sein. Und vor allem, der Kreis der gespeicherten Personen müsse eingeschränkt werden. Die Gefahr, unbescholtene Bürger, die ohne ihr Wissen Kontakt zu Terrorunterstützern haben, konnten bislang in die Datei gelangen.
Wer einmal in der Datei erfasst ist, muss damit rechnen, aufgrund einer Abfrage dem Umkreis des Terrorismus zugeordnet werden und hieran anknüpfenden belastenden Maßnahmen unterworfen zu werden.
2012 wurde eine ähnliche Datei speziell für Rechtsextreme eingeführt. Für den Innenminister gilt,
dass natürlich die Einschränkungen, die dort in diesem Urteil festgelegt worden sind, von uns auch übertragen werden müssen auf die Rechtsextremismusdatei.
Bis Ende 2014 müssen die Korrekturen umgesetzt sein. Die nötigen Änderungen als Details abzutun, würde dem Urteil nicht gerecht. Auch im Kampf gegen den Terror müsse der Rechtsstaat gewahrt bleiben. Das hat Karlsruhe heute erneut betont.
Der Datenschutzbeauftragte des Bundes Schaar hat das Urteil der Karlsruher Richter begrüßt. Bei der Vorstellung seines Jahresberichts warf er der Regierung schwere Versäumnisse vor. Für den Schutz der Privatsphäre sei, so Schaar, nicht das geschehen, was erforderlich gewesen wäre. Einige Vorhaben seien gar nicht erst in Angriff genommen worden, wie ein besserer Datenschutz am Arbeitsplatz, obwohl er im Koalitionsvertrag stehe. Auch in Brüssel ging es heute um Datenschutz, um die Frage, ob und wie lange Informationen über Flugreisende gespeichert werden dürfen. Die EU-Kommission hat eine Richtlinie ausgearbeitet, wonach Polizeifahnder europaweit auf die Passagierdaten zugreifen können, bis zu 5 Jahre lang. Doch im EU-Parlament formiert sich Widerstand. Der Innenausschuss lehnte die Richtlinie heute ab.
Informationen über Flugreisende sammeln für den Kampf gegen Terroristen und Schwerverbrecher, so will es die EU-Kommission. Das geplante System soll für alle Flüge in die EU oder aus der EU gelten. Zu jedem Passagier würden 19 Informationen erfasst, alle Flugdaten, dazu unter anderem Anschrift und Kreditkartennummer. All das soll bis zu 5 Jahre gespeichert werden. Dieser Vorschlag abgelehnt im federführenden Innenausschuss des Parlaments. Man brauche kein zusätzliches Überwachungssystem, so die Kritiker.
Wir können unsere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten noch deutlich ausbauen, sodass nach meiner Überzeugung diese Maßnahme unnötig ist, sehr hohe Kosten verursacht und alle Bürger unter Verdacht gestellt hätte.
Großbritannien hat schon ein eigenes Auswertungssystem. Jetzt drohe ein Flickenteppich ohne einheitliche Standards, meinen die Unterstützer der europaweiten Lösung. Jetzt haben wir die Situation, dass unsere Antiterrorbehörden und Strafverfolger ohne gemeinsamen Ansatz bleiben und dass dadurch der Schutz unserer Bürger schlechter ist, als ich gehofft hatte.
Es ist ein immer wiederkehrender Konflikt. Wie viel Überwachung ist nötig im Kampf gegen Verbrecher, ohne unnötig Bürgerrechte anzutasten? Die Gegner der Datensammlung haben heute einen Sieg errungen. Die Befürworter können das endgültige Aus noch verhindern im Plenum des Parlaments. Die Kritiker umzustimmen, wird allerdings nicht einfach.
Der Mitte-Links-Politiker Letta soll Italien aus der politischen Krise führen. Seit rund 2 Monaten herrscht Stillstand im italienischen Parlament, weil bei der Wahl im Februar keine Seite genug Stimmen für eine Mehrheit bekam. Heute erhielt Letta von Staatspräsident Napolitano den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung. Er will morgen Gespräche mit den verschiedenen politischen Lagern führen.
Der Nachwuchs soll es richten und der führt auch gleich einen neuen Stil ein. Enrico Letta setzt sich selbst an Steuer, um vom Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung abzuholen. 46 Jahre alt, für italienische Spitzenpolitiker verhältnismäßig jung, dennoch nicht unerfahren. Mit 32 Jahren schon Minister für europäische Angelegenheiten, später Mitglied des Europäischen Parlaments. Er soll jetzt eine große Koalition schmieden mit Silvio Berlusconis Mitte-Rechtsbündnis sowie der Partei von Mario Monti. Und er weiß um die Probleme. Eine Regierung um jeden Preis wolle er nicht, erklärt er und denkt dabei an Berlusconis Wahlkampfversprechen, die dessen Vertraute Brunetta sofort zur Bedingung macht. Wir verlangen, die Immobiliensteuer wieder auszuzahlen oder wir sind nicht dabei. Erheblicher Zündstoff also, sicher auch, wenn es um Verfassungsreformen und das Wahlrecht geht.
Gegenwind für Letta auch aus den eigenen Reihen, denn vielen Sozialdemokraten bereitet eine Koalition mit dem Erzfeind, dem mehrfach angeklagten und verurteilten Berlusconi, erhebliche Bauchschmerzen. Aber zunächst muss die neue Regierung überhaupt stehen. Wie groß ihr Rückhalt ist, wird sich vermutlich nächste Woche zeigen, bei den Vertrauensabstimmungen in Senat und Parlament.
Einem der bekanntesten russischen Oppositionsführer, Alexei Nawalny, wird weiter der Prozess gemacht. Das Gericht in der Stadt Kirov lehnte es heute ab, das Verfahren wegen des Verdachts der Untreue einzustellen. Nawalny sprach von einem politischen Prozess. Er ist einer der schärfsten Kritiker von Präsident Putin.
Im Nachtzug aus Moskau kam Alexei Nawalny. 12 Stunden dauert die Fahrt nach Kirov. Fernab von der Hauptstadt und von seinen Anhängern macht man Russlands bekanntestem Regierungsgegner und Blogger den Prozess. Der ist selbstbewusst, wie immer. Wir werden gewinnen und unsere Unschuld beweisen. Egal wie der Richter entscheiden wird, für jeden, der den Prozess verfolgen wird, ist die Unschuld offensichtlich. Nawalny deckt in seinem Blog immer wieder Fälle von staatlicher Korruption oder Amtsmissbrauch auf. Ausgerechnet ihm lastet man nun selbst Betrug an. Als Berater des Gouverneurs von Kirov soll er eine staatliche Holzfirma bestohlen haben, um 10.000 Kubikmeter Holz. Die Ermittlungen waren zuvor mehrfach eingestellt worden, aus Mangel an Substanz. Doch Moskau drängte auf einen Prozess. Geleitet wird der nun von einem jungen, noch unerfahrenen Richter. Ein politischer Prozess, glaubt die Opposition. Tatsächlich hatte der Sprecher der Ermittlungsbehörde gesagt, wer die Machthaber reize, der müsse auch hinnehmen, dass man schnell Aufklärung über seine Vergangenheit wolle. Zum Prozessauftakt sind Reporter und Unterstützer aus Moskau angereist. In den kommenden Wochen wird es hier weit weniger Beobachter geben. Nawalny drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Sollte der Prozess gegen Alexei Nawalny politisch motiviert sein, und dafür spricht tatsächlich einiges, so würde das bedeuten, dass Russlands Machtelite diesen Mann und seine Enthüllungen fürchtet. Es bedeutet aber auch, dass mit einem Freispruch für Nawalny kaum zu rechnen ist.
In Bangladesch ist am Morgen ein 8-stöckiges Haus in sich zusammengestürzt. In den Trümmern des Geschäftsgebäudes in Shawa starben nach Polizeiangaben mindestens 123 Menschen. Mehr als 700 wurden verletzt. Die meisten Opfer sind Frauen, die in Textilfabriken auf mehreren Etagen arbeiteten. Gestern sollen Risse an dem Gebäude entdeckt worden sein, so ein Polizeisprecher. Trotz Warnungen hätten die Fabrikbesitzer ihre Angestellten zur Arbeit dort gezwungen. Die bundesweite Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland soll noch in diesem Sommer auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. 2 Wochen nach dem Kompromiss von Bund und Ländern billigte heute das Kabinett den Gesetzentwurf. Danach soll zunächst keine Region von der Suche ausgenommen werden. Außerdem ist eine Kommission geplant. Die Vorschläge zu Sicherheitsanforderungen und geologischen Auswahlkriterien machen soll.
Das Gesetz soll den Weg freimachen für eine Endlagersuche nach wissenschaftlichen Kriterien. Diese sollen bis 2015 von einer Kommission erarbeitet werden. Bis 2031 soll das deutsche Endlager dann feststehen. Atommülltransporte nach Gorleben wird es vorerst nicht mehr geben. Der Umweltminister sucht deshalb nach alternativen Zwischenlagern und macht heute Druck. Bundesländer, die nicht bereit seien, zusätzlichen Atommüll zwischenzulagern, sollten die Kosten für die castorsichernden Polizeieinsätze tragen.
Da glaube ich, dass die Bundesländer, die Castoren aufnehmen, auch ein Recht darauf haben, dass andere Bundesländer solidarisch sind. Und da wird man sicherlich Lösungen finden können.
Positive Signale kommen aus Philippsburg in Baden-Württemberg. Auch Schleswig-Holstein gab heute grünes Licht für eine erweiterte Zwischenlagerung am Standort Brunsbüttel. Weniger kooperativ die Stromkonzerne. Beim Treffen der Unternehmenschefs mit dem Umweltminister lehnten sie heute die Kostenübernahme für eine neue Zwischenlagerlösung ab. Dieser Streit könnte das Gesetz noch zu Fall bringen, warnt Niedersachsens Ministerpräsident Weil heute den Bundesumweltminister.
Auf welchem Wege eine Einigung erzielt wird, das kann ich nicht beurteilen. Sie muss allerdings erzielt werden, denn auch von solchen Themen hängt letztlich der gesamte Konsens ab.
Im Juli soll das Standortauswahlgesetz, auf das sich Union und FDP mit SPD und Grünen geeinigt haben, mit breiter Zustimmung Bundestag und Rat passieren. Fraglich, ob die Stromwirtschaft am Ende wirklich ein Scheitern riskiert. Es wäre ein Zerwürfnis mit fast allen Parteien.
Die Bereitschaft in Deutschland, Organe zu spenden, ist auf einen Tiefststand gesunken. Das hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitgeteilt. Sie führt dies auch auf den Skandal um Manipulationen bei Organverpflanzungen zurück. In den ersten 3 Monaten des vergangenen Jahres wurden nach Angaben der Stiftung noch Organe von 281 Verstorbenen transplantiert. Im ersten Quartal dieses Jahres dagegen nur noch von 230.
Für einen schnellen Ausbau der Infrastruktur in den Kommunen hat sich Bundeskanzlerin Merkel bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Frankfurt am Main ausgesprochen. Die Mittel müssten vorrangig in Straßenbau und Brückensanierung fließen, sagte sie. Zuvor hatte der scheidende Präsident des Städtetags, Ude, erneut die schlechte Finanzlage vieler Kommunen beklagt. Es werde immer schwieriger, die zunehmende Armut in den Städten zu bekämpfen.
Fußballfans aus aller Welt blicken heute Abend nach Dortmund. Dort will sich die Borussia im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid eine gute Ausgangsposition verschaffen. Besonders gespannt sind viele auf den Auftritt von Mario Götze.
Die große Frage vor dem Halbfinale lautet, wie werden die BVB-Fans Mario Götze nach dem gestern publik gewordenen Transfer zum FC Bayern empfangen?
Teil wird wirklich dann halt ruhig bleiben, auch seinen Namen nicht rufen bei der Mannschaftsausstellung. Der andere Teil wird pfeifen, könnte ich mir schon vorstellen.
Ausgerechnet vor dem wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte bestimmt der Sensationstransfer und nicht die Partie gegen die Königlichen die Schlagzeilen. Mario Götze äußerte sich bislang noch nicht zu seinem Wechsel. Auch die Dortmunder Verantwortlichen wollten heute nichts zum Thema Götze, sondern nur etwas zum Spiel sagen.
Es ist natürlich heute ein Highlight und insofern brauchen wir nicht kleinreden. Real Madrid im Halbfinale Champions League, da freuen wir uns extrem drauf. Und ja gut, wir sollten jetzt tunlichst eine gute Basis legen fürs Rückspiel.
Die Aufgabe gegen das Team um Superstar Cristiano Ronaldo ist schon schwer genug. Hinzu kommt im fußballverrückten Dortmund jetzt die Sorge, ob der Götze-Transfer die Stimmung und die Leistung der Mannschaft negativ beeinflussen wird.
Die Lottozahlen: 7, 14, 19, 39, 48, 49. Zusatzzahl 9, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 3, 0, 6, 6, 1, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 3, 9, 0, 2, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. April.
Dank einer Hochdruckzone ist es morgen im Süden und in der Mitte Deutschlands sonnig. Dabei steigen die Temperaturen weiter an, den Norden dagegen streifen Wolken. Bereits in der Nacht ziehen über den Norden dichte Wolken, die hier und da Regen bringen. Im Süden und in der Mitte ist es meist klar. Am Tag dort viel Sonnenschein neben lockeren Wolken, im Norden neben Sonne dichte Wolken, ab und an kann es etwas Regen oder einen Schauer geben. Der Wind wird meist nur schwach aus Süd bis West, in Nordwesten mitunter mäßiger Wind, gegen Abend an der Nordsee auch frischer Wind. In der Nacht 11 Grad in Berlin und 4 Grad in Garmisch-Partenkirchen. Am Tag 12 Grad an der nordfriesischen Küste und 26 Grad am Oberrhein. Am Freitag kommt im Laufe des Tages von Westen zum Teil kräftiger Regen auf, vereinzelt sind Gewitter mit dabei. Regen und Gewitter ziehen südostwärts. Am Samstag regnet es teilweise kräftig, Richtung Nordsee sieht es freundlicher aus, verbreitet nur noch Werte um die 10 Grad. Am Sonntag ist es im Nordosten teilweise freundlich, sonst stellenweise Schauer und Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Denkanstoß Hoeneß, wie der Fall des Bayern-Präsidenten die politische Debatte bestimmt. Und Halbfinale, das Spiel Dortmund gegen Madrid. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.